Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Vero.
Wo bewahrst du deine Pokale und deine Medaillen auf?
Was ist das für eine dreckige Frage?
Du bist also ja irgendwelche, so Jugend ja. Oder so. Du hast ja irgendwann mal auch was gewonnen.
Ich habe eine B-Europameisterschaft U20 gewonnen, richtig, ja. Da gab es auch eine Goldmedaille. Wir sind quasi 17. die 17. beste Mannschaft in Europa geworden, aber es ist eine Goldmedaille. Aber die ganzen Silbernen und Bronzenen sind in einer Truhe im Keller, in der Garage.
Und wo ist die Goldmedaille?
Die Goldmedaille gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß es nicht. Es gibt einen bunten Mix. Es gibt einen bunten Mix von Jugend trainiert für Olympia bis, keine Ahnung, DBB-Pokal. Also es gibt alles Mögliche.
Die Frage, liebe Freunde, herzlich willkommen in der neuen Folge Abteilung Basketball, ist deswegen so gestellt, erstmal um Günni direkt auf Temperatur zu bekommen zu Beginn des Podcasts, dass er direkt so, er ist am besten, wenn er hasst. Das war schon immer so, das haben wir letzte Woche gelernt, das ist auch im Podcast so. Und diese Frage habe ich auch deswegen gestellt, weil wir nämlich schon zu Beginn dieses Podcasts zu dritt sind. Dankenswerterweise unser Gast der heutigen Folge sich diesen Quatsch hier schon 2 Minuten angehört hat und nicht direkt aufgelegt hat. Denn wir haben einen Weltmeister hier bei uns in der Leitung. Günni, wie sich das für Abteilung Basketball gehört, gibt's dann immer diese Nummer hier. Johannes Thiemann ist da. Herzlich willkommen.
Piu, piu, piu.
Piu, 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 piu. Oh, warte mal,
freue mich da zu sein.
Ich weiß gar nicht, ob ich den hier auch noch irgendwo habe. Nee, ich glaube, der ist auf meinem Stefan Raab-ähnlichen Nippelboard nicht abgelehnt. JT, herzlich willkommen bei uns. Pünktlich, wie sich das für einen mittlerweile in Japan ansässigen Menschen gehört. Und ich muss die Frage natürlich an dich weiterleiten. Hat es die Weltmeistermedaille, ist die mit nach Japan gereist oder ist die zu Hause geblieben?
Die ist zu Hause geblieben, ja. Ich hab nur das Nötigste quasi mitgenommen, also 2 Koffer. Aber die Medaille war nicht dabei.
Ah ja, okay. Aber die hat schon einen Ehrenplatz oder kriegt einen Ehrenplatz oder wie ist das?
Also die hatte jetzt die letzte Zeit einen Ehrenplatz, aber jetzt ist sie, glaube ich, in irgendeinem Karton.
Okay.
What? Im Karton?
Da müssen wir also aber nochmal ran.
Ja, auf jeden Fall, aber ich bin ja gerade nach Japan gezogen. Ja, okay. Deswegen musste ich auch viele Sachen zusammenpacken in Berlin. Meine Frau ist in eine andere Wohnung gezogen. Also deswegen ist da... glaube ich, viel noch von meinen Sachen. In
uns. Schließfach! Du musst das richtig so zelebrieren, in so einer Schweizer Bank, kriegst du so einen Schlüssel, dann wirst du in so einen Saal geführt und dann wird die so abgelegt auf so ein kleines so Kissen. Und dann, das so muss das sein, bitte.
Ja, vielleicht mache ich das im Sommer.
Also du merkst, Per Günther hat schon sehr viel Zeit dafür aufgewendet. Wenn er Medaillen hätte, wo sie denn auch?
Genau, ich habe lange fantasiert, falls ich wirklich etwas was Wertvolles gewinnen würde, was ich dann
Moment.
Mit einer Medaille machen würde.
Günni, Alter, Moment, wo ist denn der Fernsehpreis?
Den Fernsehpreis, meine Frau hat mich gezwungen, dass der irgendwo in der Wohnung steht. Also der steht im Esszimmer tatsächlich als der eine. Es gibt quasi nichts Basketball Bezogenes, aber den Fernsehpreis, da war meine Frau, das war das Erste, worauf meine Frau stolz war, deswegen ist er in der Wohnung gelandet.
Aber also das Erste nach den Kindern, würde ich jetzt mal sagen. Herzlich willkommen auf jeden Fall nochmal, JT, hier bei uns. Aus Japan zugeschaltet, mit Zeitverschiebung. Erklär uns, wo in Japan bist du gerade, also bist du gerade einfach bei dir daheim und wir sind noch jetzt hier in so einer morgendlichen Frische unterwegs. Günni ist gerade im Skiurlaub, ich bin gerade aufgestanden. Bei dir ist der Tag eigentlich schon rum, ne?
Ja, so gut wie. Es ist jetzt 6 Uhr. Also ich habe Training, alles hinter mir. Ich habe jetzt heute nichts mehr vor.
Ah ja, siehst du. Dann können wir uns ja viel Zeit mit dir nehmen. Ich habe 30 Minuten gesagt, vielleicht wird es ein bisschen länger. Wir sind heute beide schlecht vorbereitet. Also außer auf das Interview. Auf das sind wir dafür umso besser vorbereitet. Wie läuft denn wie lief denn die Eingewöhnung jetzt, die Monate, die du da bist? Fühlst du dich schon wie so ein halber Japaner?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich muss auch sagen, ich vermisse natürlich auch Deutschland. Aber die Eingewöhnungszeit war ein bisschen holprig, würde ich sagen. Also ich habe mir das ein bisschen smoother vorgestellt. Aber ich glaube, jetzt so langsam komme ich immer besser in Rhythmus, auch mit der ganzen Umstellung. Und jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, habe ich mich eingewöhnt. Aber gerade am Anfang war das schon eine krasse Umstellung, nach 6 Jahren Berlin dann einfach nach Japan zu ziehen.
Günni, was waren deine 2, 3 wichtigsten Takeaways, was Japaner und Japanerinnen angeht? Wir haben ja die Okinawa Experience mitgemacht, weil dann können wir das bei JT gleich mal abfragen, ob er ähnliche Erfahrungen gemacht hat jetzt dann.
Also die zwei Sachen, ich habe mir ist selber aufgefallen, wie krass ungeduldig und wie unangenehm ich bin, wenn ich in der Schlange warte und wie höflich alle anderen in Japan warten. Und ich habe das Gefühl gehabt, es hat so 6 Wochen angehalten, dass ich in Deutschland immer mich wieder so gesagt habe, sei nicht derjenige, der mit den Augen rollt, wenn irgendjemand was an der Schlange nicht gebacken kriegt. Es hat nicht komplett vorgehalten. Was auf jeden Fall gehalten hat, ist das Schuhe ausziehen. So die Vorstellung jetzt mittlerweile, wenn ich bei mir zu Hause bin und es kommt jemand rein und der läuft über unseren Teppich mit Schuhen und ich bin jemand, ich sag nicht, kannst du bitte die Schuhe ausziehen? So, weil das ist in meinem Kopf so spießig, so ich sage einfach, ey, wenn du anlassen willst, lass an. Ich judge dich aber sofort, wenn du anlässt. Das ist so mein, so gehe ich das an. Und wenn du dann, nachdem ich aus Japan wiedergekommen bin, sehe, wie du mit deinen Straßenschuhen über so einen Teppich, der da liegt, läufst, dann denke ich mir so, das kann ich nicht mehr. Das kann ich nicht mehr mit angucken. Also so dieses, so ein bisschen mehr Respekt vor den eigenen 4 Wänden und was da alles rein und rausgeht, das habe ich auf jeden Fall. Das ist
safe. Bin ich total bei dir. Das war auch mein erster Fehler, als die mir hier das Haus gezeigt haben. Das war schön direkt über diese Stufe. Ist ja alles so ein bisschen, hast ja diesen ebenerdigen Boden, da gibt es so eine Stufe und ab da ist dann so quasi Barfußbereich oder Sockenbereich oder Hausschuh, wie auch immer. Und ich bin auch direkt erstmal reingelaufen mit Schuhen und habe mir das Haus angeguckt und stand er direkt da und meinte so, nee, Schuhe ausziehen.
Und ansonsten, wie gehen die Japaner und Japanerinnen mit dir um? Ich hatte den Eindruck, und ich bin nun wirklich der durchschnittlichste Durchschnittseuropäer und Deutsche, den es gibt. Ich bin genau durchschnittlich groß. Ich sehe wie so eine ganz klassische deutsche Kartoffel auch einfach aus. Und trotzdem bin ich natürlich auf irgendeine Art und Weise so ein bisschen zumindest aufgefallen da in Okinawa. Du fällst noch ein bisschen mehr auf, allein aufgrund deiner Größe. Aber die Höflichkeit bleibt, ne? Weil ich habe so im Hinterkopf noch, Günni, weißt du noch, so in Okinawa, das hat ja euch dann auch betroffen, aber auch wenn da Doncic und so weiter rumgelaufen ist, plötzlich kamen sie aus allen Ecken und plötzlich hatten sie alle irgendwas zum Unterschreiben dabei. Wie geht's dir so?
Ja, die sind schon alle sehr höflich, also gerade auch im Alltag und so weiter. Also die Stadt ist relativ klein, deswegen kennen mich schon viele, aber ich glaube, es ist trotzdem, die sind trotzdem da relativ zurückhaltend, auch mit Autogrammen und so weiter. Ich bin jetzt auch nicht so viel in irgendwelchen Malls unterwegs, aber wenn ich da mal in der Mall bin, dann gibt's schon wirklich, also haben auch viele irgendwie gefühlt Merch dabei. Das ist ganz, ganz verrückt. Das feiern die Japaner hier sehr. Die haben alle hier so kleine Teddybären an den Taschen hängen und so weiter. Das ist ganz cool. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, alle sehr höflich und auch nicht aufdringlich.
Der Verein sind die Gunma Crane Thunders. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, ist Gunma aber die Präfektur, wie man sagt. Und die Stadt ist, wie heißt die Stadt? Ota?
Ota, ja.
Ja, okay. Und was ich dann auch übrigens gelernt habe, das ist, glaube ich, was Günni auch total abholt. Die heißen auch deswegen Gunma Crane Thunders, weil man sagt, die Präfektur hat die Form eines Kranichs. Also hat zumindest Wikipedia gesagt.
Nicht, aber das ist stark.
Das hat zumindest Wikipedia gesagt. Wie kam der Kontakt zustande und wie lange hat es gedauert, hast du dich relativ schnell begeistern lassen für die Idee, dann auch mal in Japan zu leben und zu arbeiten?
Also ja, der Kontakt kam dann irgendwann im Sommer. Man hat natürlich mit verschiedenen Teams gesprochen. Irgendwann kam dann das Team ja dazu. Und ja, ging dann so ein bisschen hin und her. Ich habe auch noch geschaut, ob, wie gesagt, irgendwas in Europa gibt. Aber dann war wirklich das Angebot ein sehr gutes, eine gute Option. Ich hatte sowieso gute Erfahrungen gemacht mit Japan, jetzt bei der WM und so weiter. Ich fand das Land immer schon spannend. Also da kamen viele Gründe zusammen, warum ich dem Ganzen noch eine Chance gegeben habe. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, wieso nicht, machen wir einfach mal was ganz anderes. Und dann ist es Japan geworden.
Bitte sag mir, dass die halbe Euroleague hinter dir her war.
Ja, waren schon einige Teams okay. Hinter dir, auf jeden Fall.
Das war seine höfliche Aussage für Günni. Wir haben ja immer wieder auch den Shoutout losgelassen in den Übertragungen, in der Konferenz hier im Podcast, dass Gott sei Dank die nicht blind sind und alle gesehen haben, dass JT jedem Euroleague-Team gut zu Gesicht gestanden hätte. Das, alles andere hätte uns jetzt auch schockiert, ne?
Ja, also war, wie gesagt, waren einige Teams auch, mit denen ich gesprochen habe, aber wie gesagt, das die Geschichte aus Japan war dann einfach wirklich ein so gutes Angebot und auch einfach kulturell was komplett Spannendes, was komplett anderes. Deshalb habe ich das dann auch gemacht.
Und du hast direkt für 2 Jahre unterschrieben, ne?
Ja.
Ja. Und bist dort jetzt aber mit Begleitung oder bist du den größtenteils dort alleine?
den größten Teil bin ich alleine. Also weil Japan ist ja jetzt nicht so, dass man da auch mit der Zeitverschiebung und so. Meine Frau hat einen guten Job, den sie jetzt natürlich auch nicht einfach so aufgeben will, weil ich mich entschieden habe, nach Japan zu ziehen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das gerade im ersten Jahr erstmal ein bisschen auf Fernbeziehung. Sie pendelt dann immer so, ist jetzt dann 4 Wochen hier, dann 5-6 Wochen in Deutschland, dann wieder 4-5 Wochen hier. Also das ist schon, das ist so halb, würde ich sagen.
Aber wir müssen uns keine Sorgen machen, dass du dort vereinsamst, hoffentlich?
Nee, alles gut. Also ich hab hier genug basketballerische Verantwortung. Okay. Ist ja auch immer schön, dass man kein Tennis spielt, sondern wirklich ein Teamsport, wo man automatisch jeden Tag mit 11 anderen Kontakt hat und mit denen auch ein paar Stunden verbringt. Also von daher ist das keine Gefahr.
Und die japanische Liga ist so ein bisschen, egal mit wem man sich unterhält, sagen die alle, hoha, ja, die nehmen uns jetzt die guten Spieler dann auch weg. Da wird gutes Geld bezahlt und so weiter. Schätz mal das Niveau ein und generell, wie siehst du diese Liga, in der du dich da jetzt rumtummelst?
Das ist ganz schwierig zu beantworten. Also die Fragen kriege ich öfter gestellt und ich habe auch gedacht, dass ihr mir die stellt, aber ich habe trotzdem keine richtig gute Antwort darauf. Also du hast hier schon wirklich sehr, sehr talentierte Spieler und auch wirklich gute Teams. Ich würde aber sagen, dass die also jetzt verglichen mit der EuroLeague zum Beispiel, dass die Tiefe definitiv nicht so da ist wie in der EuroLeague. Also du hast schon deine 3-4 Main Guys und die tragen dann auch das Team. Und wenn davon einer halt einen schlechten Tag hat oder vielleicht gerade umgeknickt ist oder wie auch immer, dann merkst du halt schon krass, was das für einen Unterschied im Team macht. Das ist halt in der EuroLeague anders. Da hast du halt wirklich auf jeder Position 2, teilweise 3 richtig gute Spieler, die da einspringen können. Und da ist, glaube ich, einfach, da fehlt noch ein bisschen die Tiefe in der japanischen Liga. Du hast aber trotzdem wirklich viele Spieler, die krass hohes Level haben. Es wird auch mehr über Big gespielt. Besonders auch viel über diese Outside-Bigs, die ein bisschen alles machen, ein bisschen Ball handeln, ein bisschen werfen können. Das ist hier so ein gefragter Spielertyp, der in Europa vielleicht nicht der klassische Big Man ist, weil da spielen die meiste Zeit die Guards. Also in der Regel. Da kann mir Per ja bestimmt recht geben. Ja, und das ist halt hier alles so ein bisschen anders. Aber dadurch natürlich hast du da auch wirklich richtig gute Spieler. Teilweise Big Man, die halt hier 20 Punkte averagen und den Ball vorbringen. Also es ist anders, aber es ist trotzdem halt, wie gesagt, ein sehr hohes Niveau teilweise.
Ja, wenn ich in die Topscorer reingucke der Liga, Brock Motum, Mark Smith, Scott Atherton, Angelo Calliaro, also da sind mir sofort ein paar wieder ins Gedächtnis gekommen, die ich dann auch in der BBL schon irgendwie vor der Flinte hatte. Und habe ich das eigentlich richtig gesehen? Ich habe mir euren Spielplan angeguckt. Ihr spielt regelmäßig 2-mal hintereinander gegen das gleiche Team.
Ja, also du hast immer am Wochenende Back-to-Backs. Immer Samstag, Sonntag, immer im gleichen Ort. Okay. Das ist schon verrückt, muss man echt sagen. Also das war auch eine krasse Umstellung. Einfach halt, man muss auch ein bisschen pacen, weil du kannst halt nicht in einem Spiel all out gehen und dann musst du am nächsten Tag nochmal. Es ist so ein bisschen tricky. Mm.
Aber auf der einen Seite, auf der defensiven Seite ein bisschen relaxen, oder?
man muss schon schauen, dass man das Spiel hier gewinnt.
Aber Günni, sag mal, also ich finde das irgendwie interessant. Also Back-to-Back könnten wir jetzt noch drüber streiten, aber allein schon, dass du 2-mal gegen die gleiche Mannschaft hintereinander spielst, du hast immer so eine Mini-Playoff-Serie.
Das ist schon ganz cool. Also das ist wirklich cool. Und du hast halt auch einfach deutlich weniger Travel-Stress. Und das ist halt wirklich der krass große Vorteil, dass du halt nicht zwischen den Spielen die ganze Zeit hin und her reist.
Mhm. Günni, wäre das was für dich gewesen? Ich finde das irgendwie interessant so.
Wäre das was für mich gewesen? Ich bin traditionell erstmal 24 Stunden richtig platt, wenn ich gespielt habe. Also ich bin sehr schlecht da. So das zweite Spiel wäre auf jeden Fall, wäre nicht so prall gewesen, glaube ich, generell. Okay. Meine Beine waren schwer und ich war so einer, wenn ich nur so 10% von meiner Spritzigkeit verliere, bin ich gleich 40% schlechter. Weißt du, was ich meine? Das ist so unverhältnismäßig, wenn ich das so beeinflusst.
Aber da gewöhnt man sich auch dran.
Aber so Competitive-Gedanke, dass du halt 2-mal hintereinander den gleichen Vogel vor der Nase hast und entweder er hat dir vielleicht mal 20 eingeschenkt oder du hast ihm und dann hast du direkt das nächste Aufeinandertreffen miteinander. Ich finde es schon irgendwie gut.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt dann wie so eine kleine Playoff-Serie und natürlich hast du dann auch direkt die Chance, im zweiten Spiel dann halt Anpassungen zu machen oder halt Leuten jetzt besser zu verteidigen oder halt jetzt sagen, okay, ich habe erst Spiel scheiße gegen die gespielt, jetzt erst recht. Oder, also das ist schon ganz spannend, auf jeden Fall.
Günni, lass uns mal eintauchen in den großen Teich namens Johannes Thiemanns Entwicklung als Spieler. Das ist, glaube ich, was wir hier beide dick auf unserem Zettel haben. Du kannst gerne vorlegen und ich ergänze dann.
Also, ich bin mir nicht sicher, ob wir einen Spieler haben in Deutschland, von dem wir sagen, der hat so eine Metamorphose durchlaufen wie du. Also ich weiß nicht, ob der auch, da kannst du ja mal auch über die Wahrnehmung sprechen, ob die überhaupt stimmte. Aber damals in meinem Kopf war es so, wir haben Ludwigsburg und Ludwigsburg hat sich immer versucht, einen so den kräftigsten, den stärksten Mensch der Welt zu besorgen. Das war ein John Brockmann oder ein Jack Cooley oder solche Leute. Und dann hatten sie auf einmal Johannes Thiemann und ich dachte so in meinem Kopf war, ah krass, sie versuchen auch mit so einem Brockmann Light in deutscher Version, versuchen sich auch noch, also quasi irgendwie da so den stärksten Deutschen, den es gibt, den größten Metzger zu sich zu besorgen. Und dann war meine Wahrnehmung einfach von dir, alles, was du machst, ist über Physis halt. Auch offensiv wie bei uns, schön in den Rücken rein und illegal in den Rücken rein hämmern, so Charge annehmen. Und es war so purer John Patrick großer. Und wenn wir jetzt nach vorne spulen, ist ja quasi der ganze Scouting Report alles Touch, alles Gefühl, alles Finesse, alles mit Auge, alles mit Lesen. So, erstmal. Deswegen, oder was die erste Frage, ich habe 1000 Fragen dazu, aber die erste Frage wäre bei mir, wie hast du in der Jugend gespielt? Weil ich habe dich nicht spielen sehen. Also jetzt wäre meine Frage, warst du in der Jugend quasi schon, hattest du beides oder warst du auch da schon mehr Touch und musstest aber über deinen Profi-Einstieg quasi das so ein bisschen runterschrauben? Oder wer war Johannes Thiemann mit 15 oder mit 16?
Das war der Ludwigsburg-JT. Also
ja?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hab erst mit 15 angefangen, also mit 14, 15. So, und ich hatte immer einen guten Körper, also und Kraft und Athletik und so weiter, aber halt kein Skill. Und deshalb musste ich halt die ersten Jahre halt einfach komplett über Kraft und Skill, Kraft und Athletik kommen. So,
und das okay, und was passiert dann? Ab wann spürst du so, warte mal, ich habe auch ein bisschen Touch. Oder warte mal, der Floater hier, der ist ja eigentlich recht regelmäßig. Oder dein Dreier triffst du im Training. So wie entwickelt sich das in deinem Kopf? So, erzähl mal.
Ja, ich habe immer versucht, halt wirklich hart zu arbeiten und ich hatte immer das Gefühl, ich bin echt so hinten dran und deswegen hatte ich immer das Gefühl, ich muss vielleicht ein bisschen mehr machen, ich muss in ganz vielen Bereichen was aufholen und ich glaube, das hat sich durch meine ganze Karriere gezogen, dieses Mindset, also einfach, dass ich quasi in ein paar Areas hinten dran bin und ich das aufholen muss, das war so immer in meinem Kopf und ich glaube, dass es hat dann so angefangen, als ich dann natürlich, ich glaube, ich habe schon grundsätzlich auch immer so ein bisschen Touch gehabt und Gefühl und so weiter, aber halt nicht auf dem Level wie jetzt andere Spieler zu dem Zeitpunkt. Und dann, glaube ich, als ich dann diese 2 Jahre in der Pro A hatte, wo ich wirklich so auch einfach machen durfte, was ich wollte im Prinzip und halt wirklich so, ich habe die Jahre davor an dem Skillset gearbeitet und da durfte ich halt mal wirklich das Skillset komplett ausprobieren. Da habe ich dann schon auch gemerkt, okay, krass, ich bin echt gut geworden. Und dann kam halt auch dieses Angebot aus Ludwigsburg. Ja. Dann kam noch, bevor ich bei Ludwigsburg quasi unterschrieben habe oder beziehungsweise fix da war, wurde ich für die Nazio eingeladen. Und das war für mich nochmal so ein, also für meine Confidence nochmal so ein geisteskranker Boost. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt habe ich mich auch so ein bisschen als anderer Spieler wahrgenommen. Also so gesehen, dass halt diese Arbeit auch irgendwie Früchte trägt und dann habe ich mit mehr Confidence gespielt. Muss ich auch Credit an JP geben, dass er mir halt in der Zeit halt, okay, also ich bin bewusst zu ihm gegangen, weil ich wusste, das ist ein tougher Coach. So, aber ich habe mir halt gesagt, wenn ich es da schaffe, dann schaffe ich es überall. Und das war so ein bisschen mein Approach damals. Und ja, er hat mich safe in eine eine unkomfortable Lage gebracht, in der ich aber krass wachsen konnte. So, und dann musste ich halt viel über Power und JP-Stil spielen. Und dann, glaube ich, nochmal der große Schritt war dann, als ich zu Berlin gekommen bin, als dann halt wirklich da halt auch wirklich extrem viel Individualtraining gemacht wurde, extrem viel durch Aito sehr viel Basketballverständnis dazugekommen ist und halt nicht nur, ich sag mal, Kraft, mit ein bisschen Skill, sondern halt dann immer mehr zu, okay, ich verstehe, wie Basketball funktioniert. Es ist vielleicht nicht immer die beste Idee, den Screen so hart zu stellen, wie du kannst, sondern vielleicht auch mal zu slippen oder einfach halt das Spiel ein bisschen mehr lesen, das ist dazu gekommen. Und ich glaube, das war so eine, da habe ich in jeder Station irgendwie was lernen können. Und ja, das war so ein bisschen meine Entwicklung.
Okay, wie du sagst, du jede Station was gelernt. Ich würde gerne einmal mit dir drei, also ich finde das auch spannend, du bist nicht nur jemand, der sich krass entwickelt hat, sondern du bist auch jemand, der, wenn ich spielen sieht, ist so glasklar, du hast so verschiedene Bausteine in deinem Spiel. Also du spielst nicht einfach, sondern du hast fast jedes Spiel zwei, drei Szenen, wo du weißt, okay, die kommen wahrscheinlich zweimal, dreimal im Spiel und dann bist du so zusammengesetzt. Und ich würde gerne einmal mit dir, ich musste mich für drei entscheiden. Ich würde gerne anfangen bei dir mit dem Hedge, mit dem Thiemann, super harten Hedge, obwohl kein anderer es scheint nicht die Teamstrategie zu sein und so die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du den Ball klaust oder den Guard überrascht. Erstmal, woher kam der? Kam der einfach so aus Ludwigsburg oder hast du gemerkt, du bist gut darin oder hast du jemanden gesehen, der das gemacht hat oder wie ist der in dein Repertoire, wie hat er sich da reingemogelt?
Also in Ludwigsburg war es schon auch immer ein Hedge, aber dieses krasse, dieses überraschende Hedge, das habe ich, glaube ich, erst so richtig durch Aito gelernt. Auch einfach halt nicht einfach nur zu hedgen, sondern halt zu hedgen, um halt wirklich einen Unterschied zu machen. Ja. Und das ist ja so eine Sache, so okay, dann stellst du dich da hin, machst deinen Arm raus, wartest, bis der Guard rumgedribbelt ist, dann gehst du wieder zurück. Aber also das überrascht ja keinen Guard.
Ja, aber wie timest du das? Wie dosierst du das? Weil ich weiß ja, du weißt, du kannst es nicht jedes Mal machen. Sondern du musst ja, ist es so ein bisschen der Guard oder ist es eine Foul-Situation oder wann entscheidest du dich oder ist es Instinkt, dass du gar nicht vorher drüber nachdenkst oder hast du so, wie ist so dein defensiver Gameplan, wie oft du das einsetzt? Weil du kannst es ja auch nicht damit inflationär umgehen.
Ja, also erstmal, ich mache das lieber gegen Shaky Guards, gegen jetzt nicht die klassischen Point Guards, sondern eher die, wenn halt ein Zweier mal Pick and Roll läuft oder vielleicht sogar ein Dreier, der eigentlich nicht in der Situation ist, der halt da seine Bewegung machen will, aber halt nicht reagiert. So, das ist das eine. Und das andere ist halt einfach, wenn der Guard schon gut unter Druck ist, vom Point Guard jetzt zum Beispiel, dann weiß ich, dass ich ihn halt überrascht, also dass ich ihn überraschen kann. Mhm. Wenn der Guard jetzt einfach halt so easy Defense spielt, dann brauche ich auch nicht raushatchen, weil dann hat er genug Zeit, das zu sehen. Wenn er aber sowieso schon beschäftigt ist, damit den Ball vorzubringen und dann Pick and Roll und vielleicht sich schon beim Ballvortrag zweimal fast auf den Fuß gedribbelt hat, dann weiß ich, okay, also jetzt.
Dann schnappt die Falle zu. Ja, genau. Ja. Als zweites auf jeden Fall dein langsamer Pumpfake. Hast du den von ihm, also wie hat sich der entwickelt? Erstmal, alleine, dass du Dreier geworfen hast, dein größter Fanboy war Andy Obst. Ich weiß noch, er hat einfach auch ständig versucht, deine Spiele zu gucken. Wir waren irgendwo in einem Hotel und er sagt, nein, ich muss Ludwigsburg gucken, ich muss irgendwie JT spielt. Und ich habe so mit einem Auge, weil ich damals habe so gut wie gar nichts anderes geguckt. Und dann habe ich auf einmal so gesehen, du hast, glaube ich, drei oder vier Dreier genommen und sogar zwei Dreier getroffen. Und ich dachte so, was denn das? Und dann kam einfach dazu, dass du einen Pumpfake rausgeholt hast. Und ich dachte, was sind das für Menschen, die bei Johannes Thiemann, dem Fleischermetzger, so auf den Pumpfake reagieren? Und also auch da wieder 5 Jahre vorgespult. So, du bist einfach auf so Nationalmannschaft, egal Euroleague, egal welche Bühne. Du erwischt auch richtig clevere Verteidiger so mit deinem Timing. So, wie ist da die Origin Story von?
Also ich glaube, das Pumpfake hatte ich vor dem Wurf auf jeden Fall. Weil ich wollte schon immer halt eher zum Korb. Und ich glaube, ich hatte auch immer ein gutes Gefühl für wann der Verteidiger springen kann, auch im Post. Das ist immer so eine Sache, wo ich einfach immer, glaube ich, ein gutes Gefühl hatte. Also wann ich halt eine gute Finte anbringen kann, damit der halt springt oder halt das Gewicht verlagert, wie auch immer. Und dann ist halt irgendwann der Wurf dazu gekommen. Und als der Punkt dann da war, wo ich halt, sagen wir mal, ja, jeden dritten Dreier vielleicht getroffen habe, wenn der komplett frei war, dann kriegst du schon so ein bisschen, ja, kommen sie halt näher und gerade Fünfer, die wollen ja auch immer gerne blocken. Und ja, ich habe ja, das Ding ist, ich habe ja in der Regel Zeit für die Würfe. So, und deswegen kann ich die Pumpfake halt auch so langsam machen und so realistisch. Mhm. Es ist halt nicht, dass ich einfach kurz so mache und dann, ja, dann springt halt keiner, sondern es ist halt wirklich so, okay, ich mache im Prinzip genau das Gleiche, wie wenn ich den jetzt werfen würde. Ich setze meinen linken Fuß, dann ziehe ich langsam meinen rechten Fuß hinterher und dann gehe ich in die Wurfbewegung, wie ich halt normal werfe. Und dann sehe ich halt, ob er angerannt kommt oder nicht. Und dann in der Regel springen sie dann.
Post-Touch, dass du quasi, ich meine, auch da hat sich das ja alles zugespitzt. Irgendwann gerade, was die ganzen Plays in Berlin auch letztes Jahr in der Euroleague waren, quasi dann immer noch an einem Block. Also ich weiß immer nicht, wie man das definiert. Ich glaube, es ist der linke Block, wenn du mit deiner rechten Hand in die Mitte kommst. Aber ich weiß nicht, ob es manche...
Man schaut immer von oben drauf. Also ja, linker Block.
Ja, genau. Geil. Dass du so dieses... okay, alles startet mit... Sie wissen, ich will in die zur Mitte kommen, um dass sich alles öffnet. Ich weiß, dass ich zur Mitte kommen will. Und jetzt spiele ich damit... Okay, wenn sie es ein bisschen überspielen, gehe ich in den Körper und ich komme an die Linie oder sie, ist es ein Foul. Und wenn sie es erst, wenn sie so ultra hart überspielen, habe ich dann immer noch entweder den Fake erst zur Baseline und dann gehe ich trotzdem wieder in die Mitte oder dann ist es der Spin zur Baseline. Und dann, wenn du in die Mitte kommst, so geduldig, ich habe immer noch einen Reverse Pivot, wenn ich ihn brauche, oder ich habe auch noch den Reverse Pivot Fake und dann zur Mitte. Hat sich das auch einfach über die Jahre entwickelt oder hast du da auch da was von einem Spieler mitgenommen oder was ist so... Ich finde manchmal, ich erkenne voll viel so auch Augustin Rubit. Ich weiß nicht, ob du das wahrgenommen hast, dass er quasi so dieses, gerade den Kontakt und alles basiert darauf, dass die Verteidiger schon Schiss haben, dich zu foulen, weil bei diesem ersten harten Dribbling zur Mitte, wenn es da zum Kontakt kommt, gibt es so ein bisschen eine Reaktion und das macht es schon so unglaublich schwierig, die richtige Position zu finden als Verteidiger, um dich irgendwie da einzuschränken.
Ja, also ich glaube, das war schon immer so ein bisschen mein Spiel, also auch in der NBBL zum Beispiel. Ich konnte nicht viel, aber im Post konnte ich halt Leute wegschieben. Mhm. Und das sind wir damals auch, also viele Postplays für mich gelaufen. Also das war immer eine Sache, wo ich mich wohlgefühlt habe. Aber gerade halt dann durch die Entwicklung zu 4 hin, war es dann halt deutlich einfacher. Also auf der 5 ist es halt schwierig. Gerade in der Euroleague, da hast du einfach nochmal größere Gegenspieler. Da ist es dann halt schwierig, wirklich konstant im Post zu scoren. Aber gerade mit der Entwicklung hin zu 4 habe ich halt eigentlich gegen 90% irgendwie einen körperlichen Vorteil. Und dann kann ich auch was machen. Und das Lustige, dass du Rubit ansprichst, weil von dem habe ich mir früher wirklich viele Clips angeschaut, weil ich den schon sehr nice fand im Post. Auch damals, als wir Playoffs gegen Ulm gespielt haben. Ich glaube, Raymer Morgan und er, beide einfach krasse Postscorer gewesen. Und ja, das ist schon, wenn du halt merkst, okay, wie du fühlst dich da komplett alleingelassen, wenn du halt da gegen so jemanden spielst und der dir halt, was weiß ich, 20 Punkte einschenkt, dann denkst du halt so, okay, aber das ist auch einfach verdammt schwer zu verteidigen. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die im heutigen Spiel jetzt nicht mehr so regelmäßig stattfindet, so ein Post-Up. Und deswegen können es auch wirklich wenig Leute gut verteidigen, muss man auch einfach fairerweise dazu sagen. Und ja, ich habe auch immer, also wenn mich jetzt irgendjemand fragt, wie ich im Post spiele, ich sage eigentlich immer, ich versuche einfach nur geduldiger zu sein als der andere. Also weil in der Regel irgendwann, also selbst wenn du dreimal den gleichen Fake machst, beim dritten Mal springt der ganz sicher. Also das ist so ein bisschen...
Aber JT, kann man das lernen? Weil das ist ja etwas, was wir immer wieder in den Übertragungen auch angesprochen haben und wir haben es dann gesehen auf Euroleague-Level. Oder ist das am Ende einfach nur etwas, was man sich trauen muss, auch auf dem höchsten Level, trotzdem sein Ding da durchzuziehen? Weil das ist ja eine Frage von Timing und von sich nicht aus der Ruhe bringen lassen.
Also erstmal muss man natürlich irgendwie ein Post-Up-Game haben, also wie mit allem. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, auch wenn du jetzt Shooter werden willst, halt einfach Dreier drauf zu rotzen, wenn du es halt noch nicht kannst. So, es ist halt Quatsch. So, und das ist halt im Post, glaube ich, wie gesagt, war immer so eine kleine Stärke von mir und das hat sich dann halt über die Jahre immer mehr verfeinert. Ich fühle mich da einfach wohl. So, also ich habe das Gefühl, ich bin in der Position, da habe ich einfach die Kontrolle. So, und dann kann ich halt mit der Kontrolle halt machen, was ich will. So im Prinzip, also halt sagen, okay, ich attackiere oder ich attackiere halt nicht. Aber in dem Moment, wo ich den Ball im Post habe, weiß ich so, ich habe gerade so ein bisschen das Spiel in der Hand. So, und das ist natürlich eine Sache, man muss sich da wohlfühlen. Natürlich braucht es auch Confidence, um die Sachen zu machen. Aber ich muss auch sagen, dass ich halt das Glück hatte, jetzt die letzten Jahre bei Berlin zu spielen, wo ich halt auch einfach immer Confidence bekommen habe, wo der Ball auch immer reingegangen ist, wenn ich mich aufgepostet habe. Und ich halt auch wusste, okay, ich bin da, ich soll da scoren, ich soll da mein Ding machen. Das ist natürlich immer gut zu wissen, wenn halt ein, ich sag mal jetzt, ich als Post-Scorer oder generell ein Guard als Scorer, wenn du weißt, okay, du sollst halt in diesen Situationen wirklich aggressiv sein, dann ist es auch deutlich einfacher.
Günni, hast du nicht in einer der Übertragungen mal gesagt, das wäre vielleicht eine nach der Karriere für JT, dass er der Post-Teacher Deutschlands wird?
Ja, das gibt's ja, also das gibt's ja leider noch nicht so geil. Ich weiß, Hakeem Olajuwon hat sich, glaube ich, immer dann so $10,000 pro Tag eingesteckt und hat irgendwelchen Leuten so gezeigt, hier, das ist der Dreamshake und keiner
kann ihn. Da steht jemand mit seinem Japan-Vertrag nicht auf für 10.000.
Ja, nein, aber also mir würde das gefallen. Ja. Ich würde meine Söhne da hinschicken, dann hätten sie vielleicht so ein bisschen Post-Up-Game. Aber eine Sache, die mir nicht gefallen hat, dass du so getan hast, als hättet ihr großen Respekt gehabt vor Raymar Morgan und Augustin Rubit. Weil wenn ich mich genau erinnere, wirkte es so zum Ende der Saison, als hättet ihr ein paar Spiele verloren, um eben nicht gegen den zweiten oder gegen den dritten München und Alba zu spielen, sondern als hättet ihr doch dann Bock, gegen die Nummer 1, gegen Ratzifar Müll zu spielen.
Also ich weiß nicht, wovon du sprichst. aber natürlich war also wenn ich jetzt zurückdenke, und ich weiß nicht, ob ich mich da richtig erinnere, war Ulm in dem Jahr wirklich geisteskrank.
Und ja, aber ihr habt uns im Pokal geschlagen. Ich hatte das Gefühl.
Wir hatten immer gute Spiele gegen Ulm und man muss sagen, Alba und München waren schon auch tough. Also von daher, glaube ich, war Ulm so ein Team, das uns ein bisschen besser gelegen hat, weil auch einfach. Ich meine, du hast ja vorhin gesagt, hier Metzger, Holzhacker und so weiter.
Ja, das war ein falscher Eindruck.
Jack Cooley und ich gegen Raymar Morgan und Rubit ist schon auch okayes Matchup.
Ey, war Jack Cooley der stärkste Mensch der Welt oder war das nur mein persönlicher Eindruck?
Ja, geistkrank. Also wirklich geistkrank. Also ich denke auch manchmal von mir, dass ich stark bin, aber manchmal hat er mich im Training einfach so mit einem Arm weggehoben. Also der Typ ist, gegen den spiele ich auch noch hier in der Liga.
Ah, guck, der rennt auch noch in Japan. Ja. Übrigens, weil vorhin der geile Name John Brockman, den ich geliebt habe, fiel, der ja jetzt mittlerweile einfach Farmer ist und nebenbei an seiner Highschool Biologie unterrichtet. Das ist die Post-Match-Karriere von John Brockman.
Feier ich.
Oder? Also, ist auch mega. Also, und bei JT haben wir schon gesagt, also Farmer ist natürlich auch optional, aber du musst bitte wirklich diese Post-Up-Schule aufmachen.
Wenn wir da was hinkriegen mit 10.000 Euro am Tag, dann mache ich das auf jeden Fall.
Sehr gut. Sag mal, du hast vorhin John Patrick erwähnt als toughen Trainer und dann Naito. Und das ist ja wirklich auf dieser Skala gefühlt so zwei Gegensätze. Wie ist das, wenn man vergleicht das mal so ein bisschen und gerade wenn man dann auch von dem einen zum anderen wechselt, das sind doch zwei Universen, die man da miteinander tauscht.
Ja, auf jeden Fall. Also, aber das war, wie gesagt, auch wieder einer der Gründe, warum ich es gemacht habe, weil ich halt einfach immer gerne von verschiedenen Coaches was lernen will und gerade auch in der Phase, weil ich halt gesagt habe, okay, in Ludwigsburg, okay, krieg den Fuß in die Tür in der Bundesliga, so, du hast einen Coach, wenn du es da schaffst, okay, dann glaube ich, kannst du es bei sehr vielen Standorten schaffen. Und dann halt wusste ich auch, dass ich ein bisschen mehr brauche als nur Physis und Energie, um halt wirklich ganz, ganz oben zu spielen. Und dann war halt Berlin so der perfekte Standort für mich, um halt wirklich da den nächsten Schritt zu gehen. Aber klar, das sind natürlich Gegensätze, zwei komplett unterschiedliche Coaches, aber ich glaube, für mich waren beide sehr hilfreich. Natürlich alles in einem Abschnitt von meiner Karriere. Aber Ito war halt wirklich, also muss ich wirklich sagen, Typ war halt schon nochmal echt, echt was anderes. Also diese Ruhe, die der hatte, die Ausstrahlung, diesen Respekt, den er einfach hatte, der ist in die Halle reingelaufen und jeder war so, okay, jetzt kommt der Meister, jetzt können wir wieder was lernen. Und dann hat er das Training kurz unterbrochen, hat eine halbe Stunde eine Geschichte erzählt und es war halt irgendwie cool, ganz anders, aber hat halt einfach sehr viel, sehr, sehr viel beigebracht und sehr viel, sehr großes Auge aufs Detail gehabt. Und auch wirklich, also gerade auch am Anfang war ich so, verrückt, der unterbricht gefühlt alle 5 Minuten oder alle 3 Minuten und erklärt was für 10 Minuten. Und das ist halt, auf dem Level. Und ich meine, es war noch nicht Euroleague, aber ein Jahr später war es Euroleague. Es ist schon außergewöhnlich, würde ich sagen, dass man da so viel Wert aufs Lernen gelegt hat. Und ich glaube, das hat uns allen krass geholfen. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum wir halt uns so weiterentwickelt haben und dann auch wirklich 3 Jahre in Folge halt wirklich auch Meister geworden sind.
JT, ich muss dich eine Sache fragen. Das weißt du wahrscheinlich nicht, aber der heilige Gral unter Basketballjournalisten ist aufzudecken, was passiert ist zwischen Alba Berlin und Luke Sigma. Ich werde dich jetzt nicht fragen, weil wir haben hier Klasse und wir sind spielerfreundlich und ich stelle nur trotzdem eine einzige Frage zu dem Thema und du kannst einfach nichts sagen. Aber ich werde versuchen, in deinen Augen zu lesen, was passiert. Also, ist es folgendermaßen, 2 Optionen. Ist es einfach ein ganz normales Verhältnis, was ein bisschen schlechter geworden ist durch viele kleine Sachen oder einfach eine normale Abnutzung zwischen Spielerverhältnis zu Vereinen, die ganz normal ist, die 1000-mal passiert ist und wir bauschen das alle auf? Oder ist tatsächlich irgendwas vorgefallen und wir können noch in 5 Jahren, schreibt irgendeiner endlich die Geschichte und löst das Rätsel?
Also ich bin da auf eurer Seite, ich würde es auch gerne wissen.
Ah, krass. Guck mal, ich habe ihm in die Augen geschaut, ich habe ihm das abgenommen.
Ich auch, ja. Also ist tatsächlich ein Thema, was so, also ich finde, es wird sogar mehr abseits von Mikros und irgendwelchen Stiften und Notizblöcken immer mal wieder besprochen, aber du sagst, du würdest es auch gerne wissen.
Also ich verstehe es selber nicht wirklich, also deswegen, ja.
Okay.
Es gibt nichts, also wenn wir in Berlin sind, spricht uns jemand darauf an, weißt du, sag mal, was mit Luke passiert ist damals oder warum, so. Es ist so seltsam einfach, weil es ja so ein Rausch, es gab ja keine Symbiose, die einfach so auch zurecht abgefeiert wurde, wie er und der Aito Basketball und Alba.
Total.
Naja, gut. Also, JT hat keine Antwort dafür.
Ja, aber das ist ja auch zumindest schon mal ein Teil einer Antwort, die wir müssen uns das Puzzle zusammenbauen, Günni. Wir sind weiter daran, das Puzzle in irgendeiner Art und Weise zu stellen.
Okay.
Wie schwer ist dir das gefallen, aus Berlin wegzugehen?
Sehr schwer. Also es war klar, also ich wusste es auch schon ein bisschen vorher, dass es passieren wird. Gerade halt auch als die Saison so gelaufen ist für mich, wie sie gelaufen ist. Aber nichtsdestotrotz war es eine verdammt schwere Entscheidung, weil, wie gesagt, ich glaube, das merkt ihr auch, wie ich von Berlin rede und von den Jahren. Das war was ganz Besonderes und ich glaube, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich 6 Jahre meiner Karriere da spielen durfte und in so einem Konzept mit so einer Energie. Das war schon, glaube ich, das erleben nicht so viele in ihrer Karriere, dafür bin ich sehr dankbar. Aber es war halt dann auch irgendwann Zeit, sag ich mal, den nächsten Schritt zu gehen. Und ja, deswegen war das für mich an sich eine rationale Entscheidung, aber emotional war das schon tough.
Aber gut, wenn dein Vertrag endet, bist du immer noch, wie sagt man immer, Big Men sind ja wie so ein guter Wein, die werden ja eher besser. Also die können dich auch in 2 oder 3 Jahren, nehmen sie dich, glaube ich, mit Kusshand im Zweifel auch noch zurück. Also
ja, mal gucken, was in 2, 3 Jahren ist.
Ja, NBA Europe spielen wäre auch nochmal was.
bin ich auch mal gespannt, was da alles passiert.
Wie sehr verfolgst du Alba und generell so Euroleague noch? Also mit Zeitverschiebung nicht so easy wahrscheinlich, aber...
Also ich schaue mir die Highlights immer von Alba in München an. Und ansonsten, ja, ich schaue mir die Scores von anderen Teams, auch in der BBL und so weiter. Natürlich verfolge ich da Alba. Aber es ist halt schwierig, mal wirklich ein Spiel zu gucken. Ich habe mal ein Spiel geguckt hier, oder 2. Das war dann ein 15-Uhr-Spiel am Wochenende. Das ist dann bei mir so 10, 11 Uhr. Kann man schon mal machen, aber ist jetzt auch nicht. Also wenn Alba gegen München um 15 Uhr spielt, dann schaue ich mir mal an, aber ich bin doch ehrlich, die anderen Spiele.
Ja, also du bist einer der wenigen, der wegen der Zeitverschiebung entschuldigt ist, wenn er keine Euroleague-Konferenz am Donnerstagabend guckt. Alles gut.
Mhm. Ja, Euroleague geht leider gar nicht. Das geht
ja,
gar
ja,
nicht.
Ja, klar, logisch. Ja, ja. Aber könnte man auch Relive gucken, wobei ich weiß nicht, ob das in Japan geht. Egal, anderes Thema. JT, wenn wir dich schon hier haben. Eine Frage, die mich beschäftigt, ich habe sie mit Per diskutiert, ich habe sie mit 1000 Menschen diskutiert. Wie schwierig ist es, um nochmal konkret auf diese Situation bei Alba zurückzukommen, eine Winning-Mentality zu entwickeln und aufrecht zu erhalten, wenn man in einem der Wettbewerbe, in dem man spielt, ständig so auf die Nase bekommt?
Es ist schwierig, aber ich glaube, du musst halt trotzdem hinkriegen, dass man das als Lernen sieht. Also dass man sich quasi, das war immer so ein bisschen das Narrativ, das wir hatten. Die Liga wollen wir gewinnen und in der J-League wollen wir lernen und weiterentwickeln und so. Und ich glaube, das war die meiste Zeit war das auch wirklich so, hat jeder da zugestimmt. Aber es ist natürlich tough, wenn du halt dann wirklich auch wirklich konstant auf den Deckel kriegst. So, davor war es ja trotzdem so, hatten wir Jahre, wo wir, ich weiß nicht, gerade als die russischen Teams da ausgeschieden sind in dem Jahr.
11 Siege oder so, ne?
Ja. Da hätte man mal so ein bisschen Richtung Playoffs schielen können. So. Also man war trotzdem immer so nicht Letzter, sondern man war halt irgendwie zwischen 12 und 15. Man war ja trotzdem nie Letzter. Aber jetzt die letzten zwei Jahre oder halt jetzt dieses Jahr und letztes Jahr ist es schon eine andere Situation. Das ist dann schon tough. Also es ist halt auch mental echt schwierig, dann zu sagen, okay, let's go und weiter pushen, muss man ja auch fairerweise so sagen. Aber ich glaube, die J-League ist trotzdem für viele einfach eine sehr, sehr große Bühne, die wahrscheinlich da nicht spielen würden, wenn sie nicht bei Alba wären. Und deswegen glaube ich, ist, also nicht jeder, sage ich jetzt mal, aber kriegt halt jeder eine Chance. Und ich glaube, das ist eine tolle Sache. Und ich glaube, deswegen muss man das würdigen und da auch positive Gedanken dazu haben.
Ja, und ist natürlich
das
nicht so
irgendwie so drehen, dass es halt trotzdem eine positive Geschichte ist.
Ist natürlich nicht so einfach, wenn dann zwei so eine Heinzis wie wir nach dem Spiel dann noch stehen und dir immer erzählen, oh, heute wieder knapp verloren und ihr wart ja dran und so weiter. Wir haben dann irgendwann auch schon bei dir gemerkt, ich würde halt gerne auch mal Spiele gewinnen und mir nicht jedes Mal wieder den Schulterklopfer abholen.
Ja, also wie gesagt, es ist, auch wenn ich die Spiele angucke, es sind ja viele knapp und so, aber am Ende fehlt dann trotzdem irgendwas. Das ist halt dann einfach bitter.
Ja, wir können natürlich mit dir hier nicht diesen Podcast beschließen, also wir sind jetzt schon deutlich über der Zeit, die wir eigentlich vereinbart haben, aber wir haben ja gelernt, ein bisschen hast du vielleicht noch für uns, ohne nochmal auf diesen Nazio-Wahnsinn zurückzublicken. Andi Obst hat uns erzählt, dass es bei ihm lange gedauert hat, den Weltmeistertitel zu verarbeiten. Erstaunlich lange, ich glaube, die Formulierung war sogar eigentlich ein bisschen zu lange und dann war er irgendwann, wo war das, Günni, im Oman oder so?
Genau, ein Jahr und dann eine Saison noch danach gespielt und dann das erste Mal Urlaub und da wäre es noch so ein bisschen durchgesickert. Ja.
Wie war der Weltmeister Wahnsinns-Verarbeitungsprozess von Johannes Thiemann?
Ja, das ist ganz schwierig. Also irgendwo, also es kamen dann immer so Momente zwischendurch, wo man mal ein bisschen Ruhe hatte, aber die gab es halt einfach auch ganz selten. Also ich weiß noch, wir sind von der WM gekommen und vier Tage später bin ich zum Team gestoßen und war dann Captain in einer komplett neuen Rolle und hatte dann halt einen ganz anderen Fokus. Also von daher war das nicht so leicht, halt das zu verarbeiten. Es hilft natürlich immer, wenn du in die Hallen kommst und als Weltmeister begrüßt wirst und Leute wirklich jubeln und gratulieren und so weiter. Das sind dann immer so kleine Reminder. Aber ich glaube, diese richtige Tragweite, was das ausgelöst hat, das weiß ich nicht, ob ich das jetzt überhaupt realisiere. Also natürlich ist es angekommen, man ist Weltmeister, aber es ist halt trotzdem, also einfach verrückt, wenn man halt drüber nachdenkt, wenn ich an die Zeit denke, wenn ich Fotos davon sehe, es fühlt sich jetzt irgendwie an, als ob das ein Leben her wäre, aber trotzdem noch nicht komplett da ist. Also ganz, ganz komisches Gefühl.
Ja, es geht Schlag auf Schlag, ne?
Ja. Ja. Wie guckst du auf den letzten Sommer zurück?
Ja, bitter. Also war ganz bittere Erfahrung. Am Ende 4. Platz, bestes Ergebnis und so weiter. Ja, schön und gut, aber ich glaube, wir hatten wieder ein sehr gutes Team. Da war mehr drin. Ich glaube, unser Problem war so ein bisschen, dass wir emotional ein bisschen zu früh gepiekt sind. Also gerade auch dieses erste Frankreich-Spiel. Mhm. Das sind wir wirklich wie so ein Endspiel angegangen. Und das zweite Spiel halt nicht so wie das erste Spiel. Ja. Und die natürlich auch mit einem ganz geänderten Mindset, muss man sagen. Also das war so ein bisschen schwierig. Auch schade, weil wie gesagt, ich bin der Meinung, dass wir das bessere Team waren, aber nicht an dem Tag. Und ja, das ist ganz bitter. Gegen Serbien kannst du dann verlieren. Aber wenn du halt im Prinzip in einer Situation bist, wo vier Teams am Ende da sind und drei holen eine Medaille und du bist das eine Team, das es nicht schafft, dann ist es halt schon bitter.
Ja, aber so, auch da wieder überanalysierende, von außen beobachtende, ist dieses Gefühl von uns, dass quasi das Jahr vorher so ein bisschen mitentscheidet über die psychologische Ausgangslage, ist da was dran? Also ich meine, es wirkt auf mich so, Eurobasket 22 gespielt, dann vielleicht im Nachhinein so ein bisschen realisiert, fuck man, wir waren näher dran, als man dachte. Und dann 23 gestartet mit einem Fokus, den ich noch nie bei einer Sportmannschaft in meinem Leben gesehen habe von außen. Also nochmal angefangen bei, egal wie unwichtig die Spiele, Vorbereitung in Hamburg gegen China mit 40 vorne. Es gab keinen, quasi nicht mehr als 2-3 Minuten den ganzen Sommer, wo ihr nicht mit der Intensität gespielt habt, die ich so noch nie gesehen habe. Und dann gefühlt vielleicht wieder, geht dann 23, schon ultra hoher Fokus 24. Also nicht, dass wir sagen, oh, wir gehen jetzt locker, wir sind Weltmeister, das gar nicht. Aber nur so in der Zwischenrunde dann irgendwie so 2-3 Prozentpunkte weniger, wo ich dachte, wenn sie nicht Weltmeister geworden wäre, hätten sie es vielleicht geschafft, länger den Fokus aufrechtzuerhalten. Oder ist das Quatsch? Es ist wirklich nur dieses eine Frankreich-Spiel gewesen und so. Aber es wirkte für mich, sogar das Griechenland-Spiel war nicht in der Form von der Hinrunde. Das Serbien-Spiel war auch, die waren alle gut, die waren alle intensiv, da war kein schlechtes Spiel dabei, aber es ist manchmal immer noch so, nicht dieses wahnsinnige sechster Gang, was wir sonst gefühlt in der Hinrunde 24 und komplett 23 gesehen haben. Ja. Oder würdest du da nicht mitgehen?
Ich gehe da schon ein bisschen mit, aber ich würde auch ein bisschen was ergänzen. Also ich finde, man kann solche Geschichten immer leicht erzählen. Ja, dann haben wir bei der EM nur Bronze gewonnen und eigentlich hätten wir Spanien schlagen sollen. Ja, das sind auch wieder Geschichten, okay. Und dann haben wir daraus gelernt, dass wir uns immer konzentrieren sollen. Klar, ich verstehe schon das Narrativ. Es war auf jeden Fall ein Mitgrund, dass man da gesagt hat, okay, da ist noch eine Rechnung offen. Ja. Warum man dann auch, glaube ich, so motiviert ins Turnier gestartet ist. Ob es dann aber der Grund war, warum wir Weltmeister geworden sind, das weiß ich nicht. Da glaube ich jetzt nicht dran. Mhm. Bist du dann satt, wenn du Weltmeister geworden bist? Nee, also ja und nein, aber ist auch wieder sehr viel Zeit dazwischen. Jeder hat seine eigene Saison gehabt und du hast trotzdem halt auch noch Olympia vor dir. Also es ist nicht so, dass es so, es ist eine Europameisterschaft, also jetzt in Anführungsstrichen eine Europameisterschaft, wo du sagst, okay, bin letztes Jahr Weltmeister geworden, was will ich jetzt mit einer Europameisterschaft so mäßig, sondern es ist halt immer noch Olympia. Mhm. Und da waren ganz viele von uns noch nicht. Das war eine neue Erfahrung und da war jeder motiviert. Ich glaube, das Problem war, wir waren in Lille, waren wir komplett locked in, wir waren isoliert, wir waren in so einem, wo nur die Basketballer waren. Das meine ich gar nicht, aber du hast deine Familie, wartest du 5 Minuten außerhalb von dem Dorf quasi, es war alles entspannt und dann bist du nach Paris gekommen, du warst in einem olympischen Dorf, allein, also zum Beispiel, jeder opfert da seinen Sommer und natürlich sind da Family, ist nicht weit und man hat da auch Verpflichtungen, aber wenn du halt zum Beispiel aus dem Dorf raus willst, dauert es allein gefühlt 40 Minuten. Dann ist das Dorf ein bisschen abseits, bis du dann beim Hotel von deiner Frau bist. Es ist nochmal 40 Minuten. Also ich glaube, es sind so viele Sachen, die dann mit reinspielen, wo du sagst, okay, wärst du vielleicht in Lille gewesen, wärst ein bisschen entspannter gewesen, du hättest den Fokus mehr halten können. Ich weiß nicht, ob das nicht auch mit reinspielt. Also ich glaube, da kommen viele Sachen zusammen. Und dann halt auch, wie gesagt, einfach dieses, also ich habe es ja auch gemerkt, man hatte diesen emotionalen Peak gegen Frankreich in der Vorrunde. Und danach, ja, muss ich schon auch sagen, war halt, der Fokus war immer noch da, aber nicht mehr so diese Energie. Also das ist das, solche Turniere bauen sich auch emotional auf und das kommt ja dann immer, es steigt ja immer weiter und du bist so richtig immer mehr locked in. Und es war halt so ein bisschen, dass wir halt da unseren besten Basketball gespielt haben und danach halt so ein bisschen halt diesen Fokus verloren haben. Ich will jetzt gar nicht sagen, die Motivation oder so, aber halt einfach gab es viele Faktoren, die das einfach schwerer gemacht haben, emotional. Und ich glaube, dann war so ein bisschen die Luft raus. Also ich weiß nicht, ob dann halt die 2 Jahre davor mit reingespielt haben. Da kann jeder für sich irgendwie seine Schlüsse ziehen oder die Geschichte drum basteln, aber Hat er leider einfach nicht gereicht.
Aber eine Geschichte werden wir basteln, egal was du sagst. Wir werden jetzt aufbauschen, deutsche Duelle mit Serbien und deutsche Duelle mit Frankreich. Wir haben jetzt genug Vorgeschichte, dass wir es uns nicht nehmen können. Da werden wir basteln, den ganzen Sommer dran basteln. Und wenn es zum direkten Aufeinandertreffen mit einer von den zwei Mannschaften kommt, dann machen wir 45 Minuten Vorbericht. Und da geht es nur darum, dass ihr euch nicht mögt und dass da alles Mögliche so
auf jeden Fall
schon im Busch ist.
Ich sag, du hast ja auch jetzt auch, natürlich hast du eine andere Motivation. Das stimmt schon auch. Also jetzt, ich würde gerne nochmal gegen Frankreich spielen. So, natürlich ist da irgendwo eine Rechnung noch offen.
Hast du Court of Gold auf Netflix zufällig schon gesehen mit der Ansprache von Collier vor dem Spiel gegen vor eurem Spiel gegen Frankreich, wo er sagt, die Deutschen sind arrogant. Wenn nicht, das solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal angucken, wenn es zum Rematch kommt.
Wild, dass es von einem Franzosen kommt. So, aber ja, ich habe es mir tatsächlich angeschaut. Also ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe hier viel Zeit. Ich hatte eigentlich nicht so Bock drauf. Aber ich hab's mir tatsächlich angeschaut, ja.
Hast du, wenn du schon so viel Zeit hast, das gemacht, was Per und ich letzte Woche gemacht haben, mal so ein bisschen überlegt, wie so eine Gruppenkonstellation aussehen könnte, weil die Lostöpfe stehen ja jetzt fest?
Nee. Okay, so viel Zeit habe ich dann doch nicht.
Okay, ja, da haben wir verdienen unser Geld mit sowas. Seit letzter Woche ist klar, dass die Polen übrigens, smarter Move, ne, Per, die haben die Isländer gepickt. Mhm. Das ist als Partnerland. Wenn du schon dir einen noch reinholen willst, dann möchtest du, dass die Wikinger kommen.
Ja, wir haben uns ja damals die Litauer geholt.
Ja, genau, die sind jetzt in Finnland unterwegs. Also mal schauen, was so und dann ist aber im Sommer mit auch diesen direkten Duellen, die Per dann aufbauscht bis zum geht nicht mehr, ist wieder genug Energie und Motivation mit dem neuen Trainer da, um bei der Eurobasket wieder richtig zu attackieren, ja?
Ja, safe. Also ich glaube, jetzt ist, also ich weiß nicht, wie die Motivation gewesen wäre. Da gebe ich Per schon recht, wenn wir jetzt irgendwie nochmal eine Medaille bei Olympia geholt hätten. Ich weiß nicht, ob dann alle gesagt hätten diesen Sommer, ja, okay, vielleicht spiele ich mal nicht, aber dadurch, dass jetzt halt wirklich wir halt wirklich eine krasse Generation haben und du halt eigentlich letztes Jahr eine Chance verpasst hast, was Großes zu gewinnen, glaube ich, sind doch alle motiviert, jetzt da im Sommer jetzt nochmal anzugreifen.
Geil, das wollten wir hören. Bleibt eigentlich zum Ausklang, falls du dich gefragt hast, JT, was das dahinter Per ist. Ich glaube, das ist seine Privatsauna in seinem Hotelzimmer, weil der eben, wie gesagt, gerade im Skiurlaub ist und er wird sich, ich weiß nicht, machst du dich gleich nach der Aufzeichnung, Günni, eigentlich auf die Piste?
Nee, ich verpasse natürlich heute den ersten Skitag. Meine Frau war not the news, als sie gesagt hat, Aufzeichnung, tut mir leid. Du musst jetzt die zwei Kinder erst da ab beim Skidings da, die Skiverleih, so sich durchquälen. Das macht gar keinen Bock.
Sonst gibt's auch keine Fernsehpreise, ne?
Ja, ich weiß, das ist mein Grind. So, ich versuche auch jeden Tag besser zu werden. Ich habe an meinen Skills gearbeitet.
aber Jungs, jetzt mal ohne Mist, ne? Also als aktiver Profi ist einem ja so Skifahren so verboten, oder?
Ja.
Ja. Aber ich habe mal gehört, dass irgendein Fußballer dagegen geklagt hat, weil er sich verletzt hat und ihm Recht gegeben wurde. Ah, cool. Ich bin aber trotzdem in jedem Vertrag drin, glaube ich. Also das war so gefährliches Halbwissen jetzt hier, ne?
Ja, nee, das also steht in den BBL-Standardverträgen steht das auf jeden Fall drin mit, Paragliden und Motorradfahren und so. Ja. Aber es gab auch immer mal Geschichten von Leuten, die sich dann nachts noch nach einer Daumenverletzung auf dem Berg noch in die Trainingshalle haben fahren lassen und von da aus dann irgendwie 200 Kilometer weiter erst angerufen haben und sagen, oh, mein Daumen tut weh. Also ich war nicht so einer, ich habe mich nicht getraut, weil du verlierst ja den kompletten Vertrag im Zweifel. Also wenn du den Kreuzband zerschießt und du hast einen Dreijahresvertrag, dann solange du nicht spielen kannst, wenn es im Vertrag ist, verlierst du halt keinen Euro, weil dann auch die BG nicht greift. Also es war wirklich gefährliches Spiel, aber der eine oder andere Verrückte hat es auch sich davon nicht aufhalten lassen.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich hier mit zwei Menschen spreche, die dann doch diszipliniert genug sind, weil sie doch am liebsten halt auch Basketballspiele gewinnen. Oder JT, du würdest sowas dann nie machen.
Nee, also Skifahren, also ich habe letztens lustigerweise mit meiner Frau darüber gesprochen. Ich meine ja, ich war in der 7. oder 8. Klasse mal im Skilager und sie geht regelmäßig Skifahren. Ich meine ja, dass ich nach der Karriere auf jeden Fall bei denen mithalten kann, nach 3 Tagen. Also das habe ich ihr schon so kommuniziert. Sie meint, dass ich das nicht schaffe. So, aber deswegen, ich habe leider während der Karriere nie die Chance gehabt, die Skills zu verfeinern.
Shoutout, Grüße gehen raus an deine bessere Hälfte und vor allem nochmal ein herzliches Dankeschön an dich. Du hast dir fast eine Stunde Zeit genommen für uns.
Yes, vielen, vielen Dank.
Das ist ganz groß. Der Weltmeister zu Gast hier bei Abteilung Basketball, früher vor allem auch seinetwegen Abteilung Weltmeister, Johannes Thiemann. Herzlichen Dank.
Sehr gerne. War echt lustig, hat Spaß gemacht.
Perfekt. Danke, Mann.
Also, ciao, ciao.
Ciao, ciao. Gut, sind wir ehrlich, mit dem Boy hätten wir jetzt auch noch stundenlang weiterreden können. Das schreit nach einer Fortsetzung nochmal irgendwann, Bünni.
Ja, ein paar Fieberturniere noch, einen Zyklus und dann rufen wir ihn wieder an, würde ich sagen.
Ja, aber definitiv. Ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen was abzuarbeiten auf unserer Liste mit Blick auf die vergangene und Ausblick auf die aktuelle Euroleague-Woche. Du hast mir letzte Woche etwas geschickt, wunderbar. Es wurde ja quasi, der letzte Euroleague-Spieltag wurde eröffnet mit dem Sieg der AS Monaco in Paris, mit einem Monsterspiel im Übrigen von Daniel Theiss, 21-7, beide Dreier getroffen, der Boy ist direkt, hat sich direkt angemeldet in der Euroleague. Und du hast mir geschickt Bezugnahme, Dinge, die aus der Kabine nicht nach draußen dringen sollten. Denn nach dem Hinspiel, was Paris gewonnen hat, gab es irgendwie so ein Video, wo die so getanzt haben und sich so schmähend über die Monegassen lustig gemacht haben. Ne? Und das hat Jordan Lloyd nicht vergessen.
Wir haben es letzte Woche gesagt und es ist einfach für immer gültig. In einer Intensität, die für Außenstehende nicht nachzuvollziehbar ist. Glaub mir, wenn du irgendjemanden, sei es eine Mannschaft oder ein Spieler, thematisierst in deiner Kabine und das gerät nach draußen, das gerät in eine Doku, ist das, es wird immer für extra Motivation sorgen. Jordan Lloyd direkt 20 gemacht. Auch das Team ans Gesicht gerade bei den Worten Collets, auch wenn er nicht mehr der Trainer sein wird, ist es völlig egal. Sie werden diese Szene, diese Wörter wiederholen, sollten sie das nächste Mal irgendwann gegen Frankreich spielen. Das ist Fakt und das ist, es ist so einfach, gerade männliche Sportler sind sehr einfach gestrickt, aber das triggert irgendwelche Punkte im Gehirn und sorgt dafür, dass du nochmal 5% mehr Energie irgendwo findest. Deswegen Finger weg von solchen Bullet Points einfach.
Und dann haben wir einige weitere Ergebnisse. Fenerbahce gewinnt in Mailand und holt dabei 30 Offensiv-Rebounds.
Lukas Feldhaus muss da nicht unbedingt in den Scouting-Report schreiben oder in den Nachbericht, dass der bisherige Rekord 32 gegen Ratzefa im Ulm war und von Iserlohs Mannschaft quasi ausgeführt. Also es ist natürlich schon was wir immer wieder erzählen. Iserlohs Rebound-Dominanz ist Paris abhanden gekommen. Sowohl diese offensiv extreme Stärke nicht mehr dabei, auch defensiv sind sie da angreifbarer. Und Paris ist jetzt eine Mannschaft, die wackelt. Zwei hintereinander verloren, rutscht so ein bisschen dieses Haifischbecken, Play-ins, und das willst du tunlichst vermeiden, weil wenn du die Namen siehst oder welche Teams da zwischen 7 und 10 das untereinander ausmachen im Dual-Die-Format, dann ist es wirklich vogelwild.
Panna besiegt Real, klar, geht früh in Führung und fährt das Ding nach Hause. Olympiakos bezwingt Partizan, eine sehr breite Teamleistung wieder. Ich habe mal geguckt, Saben Lee, 9 Minuten gespielt, keinen einzigen Wurf bekommen. Das nur mal so für den Hinterkopf. Und Thomas Walkup ist zu Rücken- und Iliosakral gelenkt. Das kenne ich bei mir auch. Grüße an meinen Hero. Reha nach Boston mittlerweile. Also wirklich offensichtlich, auch wenn der Olympiakos-Trainer gesagt hat, er ist auf dem Weg der Besserung. Das riecht schon irgendwie nach einem dickeren Fragezeichen, wie sehr Walkup irgendwie noch eingreifen kann.
Ja.
Diese Saison.
Vor allen Dingen, wir hören jetzt wahrscheinlich schon die dritte Saison, glaube ich, immer mal wieder. Er hat keine größere Zeit ausgesetzt, aber immer mal wieder. Und klar, wenn es wiederkehrend, chronisch, was auch immer ist, dann ist der einzige Grund, warum du auch nach Boston fliegst. Also wenn es nur so ein bisschen was ist, du weißt ganz genau, was es ist, du weißt, wie du es unter Kontrolle kriegst, es sind 2-3 Wochen, dann bleibst du in Athen. Aber das ist schon so Richtung... Verzweiflung ist ein großes Wort, aber da geht es schon darum, wegen so auch den letzten Strohhalm oder vielleicht die letzten 3 Prozentpunkte rauszukitzeln, wo jemand noch mehr Expertise hat als dein Ärztenetzwerk in Griechenland.
Und dann hörst du mich schon hier die Hände reiben, denn es gibt dann eben das direkte Duell und ich darf es kommentieren am Freitagabend, 20 Uhr Sendebeginn, 20.30 Uhr Tip-Off im Peace and Friendship Stadium in Piräus, Olympiakos gegen Panathinaikos. Nur kurz die Fakten auf den Tisch. Olympiakos 12 der letzten 13 gewonnen. Panathinaikos 7 der letzten 10. In der Saisonbilanz bei 5 Pflichtspielen führt Panna knapp. Weißt du, was eine unglaublich geile Statistik ist? Seit 2006 gab es fast 130 Pflichtspielduelle und die Bilanz ist einfach bis auf 2 Spiele fast ausgeglichen. Also Olympiakos führt mit 65-63 in den letzten 19 Jahren, die es dieses Duell gibt.
Das ist krank.
Das ist unfassbar. Olympiakos unglaublich heimstark, wie Panna auch. Panna dafür aber deutlich auswärts schwächer, hat auswärts 3 der letzten 4 verloren. Spielt weiter ohne Lusson, spielt weiter ohne Jude Seven. Wir haben beide noch das Hinspiel, bei dem wir schönerweise in der Halle sein durften, mit einem Monsterspiel von Fournier im Hinterkopf. Und was wird das jetzt?
Hey, du guckst dir die Tabelle an und grundsätzlich ist den Basketball, den sie gerade spielen, Olympiakos wahrscheinlich eine Nasenlänge voraus, Panna, zumindest einfach in Abwesenheit beider Center. Ich mag Panna, ich glaube, sie sind perfekt vorbereitet, was das Final Four angeht oder was dann den Saisonendspurt angeht. Aber ich glaube, jetzt, heute ist sportlich Olympiakos eine Nase vorne. Trotzdem, die Motivation müsste bei Panna liegen, einfach weil du noch in der Bringschuld bist, den vierten Platz einzutüten. Olympiakos ist quasi durch. Für sie ist es nicht entscheidend, ob sie Erster, Zweiter oder werden. Das macht kaum einen Unterschied. Aber es macht einen Riesenunterschied für Panna. Sie haben letztes Jahr nach einer schwierigen Serie für sie den Einzug erst im fünften Spiel zu Hause klar gemacht. Du brauchst diesen Heimvorteil in der Euroleague. Und ja, wenn Monaco mit Thais jetzt auch kommt, dann ist der Unterschied zwischen dem aktuell, zwischen Panna und diesem Verfolgerfeld nicht groß genug, dass sie sich da entspannen können. Das heißt, da, also Voraussetzung oder wichtiger ist der Sieg für Panna.
Ja, Panna hat letzten Monat das Pokalfinale gewonnen. Das war das letzte Aufeinandertreffen. War auch ein geiles Spiel mit einem Monsters Lukas hinten raus und so weiter und so fort. Die Bayern haben Roter Stern geschlagen. Ganz wichtiges Spiel. Haben mit 18 gewonnen. Weil sie aber das Hinspiel so deutlich verloren haben, geht der direkte Vergleich leider trotzdem leicht an Svester. Lucic ist in einer Monsterverfassung.
Ja. Lucic war, ohne die Seen hätten sie das Spiel nicht gewonnen. Naja, bizarres Spiel. Also 9-0 Start für Roter Stern Belgrad, wer es nicht gesehen hat. Und dann, es ist wirklich dann auch sofort Lucic gewesen mit den ersten Punkten, Fouls gezogen. Einfach war er genau dieser Ruhepol, den du brauchst in dieser Situation. Und dann muss man wirklich sagen, Roter Stern an die Wand gespielt, von denen wir aber auch ein Stück weit enttäuscht waren. Wir wollen 0,0 das Ding machen, den Münchner Sieg kleinreden, Monstersieg. Wir haben vorher darüber gesprochen, was das für ein Playoff-Atmosphäre sein wird. Und da aber Roter Stern wirklich nach einem Münchner Lauf einfach sich hingelegt und gestorben. Überraschend in der Konstellation. Trotzdem für mich genau jetzt der Punkt für München, wo es offiziell eine Mini-Enttäuschung wäre, rückten sie ins Play-In hinein. Mhm. Also, ja. Du hast jetzt, glaube ich, noch Heimspiele. Du hast machbare Gegner. Du hast ein faires Restprogramm. Du hast anderthalb Spiele quasi Vorsprung vor dem siebten Platz. Und ich glaube, du hast jetzt wirklich gute Chancen, eine Sensation zu schaffen und unter die ersten sechs zu kommen. Ja. Und dann hast du auch die Möglichkeit, gerade wenn du Fünfter wirst und meiner Meinung nach Monaco bekämst, hast du eine Chance, ins Final Four, das erste Mal in deiner Vereinsgeschichte ins Final Four zu ziehen.
Sie scheinen auch kompensieren zu können. Ne? Booker fehlt, das Silva fehlt jetzt auch noch ein paar Wochen mit einer Innenbandverletzung. Jebo haben sie abgegeben, Giffey und Lucic, die immer wieder auf der 4 aushelfen. Brankovic gibt ihnen hier und da gute Minuten. Also sie scheinen das auf Big irgendwie gelöst zu bekommen.
Ja, auch nicht gegen jeden Gegner, auch nicht. Wahrscheinlich auswärts wird es wieder ein Spiel geben. Gerade dieses Paris-Spiel war natürlich wahnsinnig bitter. Oscar da Silva verletzt sich. Und der wäre genau derjenige gewesen, den du dann brauchst, weil das Spiel so ein bisschen was Individuelles hergibt. Also die kleinen Guards vor sich halten, in den Switch-Situationen besser zu sein. Und da hat ihnen das gefehlt. Sie werden Matchups haben, die sie mal schlechter verteidigen können, auch sei es bei den Guards oder bei den Großen. Aber das war jetzt ein Monstersieg. Und wie gesagt, gerade zu Hause, wenn du einfach wieder von Napier Sachen kriegst, du kriegst von Edwards diese Viertel oder diese Halbzeiten, dann glaube ich, dass sie, was weiß ich, 4 von 6 gehen können in den letzten Spielen.
Du hast, ich glaube, die letzten beiden Pflichtspiele von Alba in der Halle jeweils gesehen. Gegen Barcelona am Freitag erst und dann am Sonntag in Ulm. Gib mir mal deine Eindrücke, was das angeht, bevor wir vielleicht das Ganze auch gleich mal noch auf Ulm umdrehen, wenn wir nochmal Richtung Liga gucken.
Fast muss man keine Sekunde über das Barcelona-Spiel sprechen. Gute erste Halbzeit, keine Monster-erste Halbzeit von Alba, schwache Barcelonesen, dann wirklich 5 Minuten im dritten Viertel von Alba, die so Bock machen und so diese spielen genauso, wie du es dir wünschst. Wieder direkt verbandelt mit einem Spieler, nämlich Spaniolo in dem Fall. Aber einfach dieses Mindset von allen 5. Wir verteidigen leidenschaftlich, wir verteidigen zusammen. Wir sind schnell und jung und lang. Und es ist dann nie taktisch, sondern Alba kann dann Stops auch kreieren, wenn es über dieses quasi sei es das normale, intensive Verteidigen in ihren Konzepten, das sorgt selten für Stops, weil sie einfach dann auch manchmal das individuelle Personal nicht haben. Aber wenn sie darüber hinausgehen und dann auch das Risiko eingehen, mal einen einfachen abzugeben oder mal steht jemand an der Reihenlinie frei, aber so dieses bisschen wilde Verteidigen und dann hatten sie echt 5 Minuten, wo sie Stops kreiert haben, wo sie immer wieder gerade die Lob-Anspiele zu den Großen mit abgefangen und dann rasen sie zu 5 nach vorne und dann haben sie Werfer und dann hatten sie in der Phase ein Spaniolo mit Spielwitz und da ist dann was, wo diese Diskussion, die es jetzt immer um den Kader geben wird, nämlich du hast jetzt 15 Spieler und du hast weniger Geld als alle, du hast jetzt aber 15 Spieler und 3 müssen aussetzen und du hast dann trotzdem auf Positionen eben diese Redundanzen oder die Spieler sind individuell nicht unterschiedlich genug oder nicht in der Stärke auch, gibt es kein so großes Gefälle, dass du so richtig weißt, wie du mit den 12 Spielern mit einer klaren Idee spielen kannst, meiner Meinung nach. Beim Barcelona-Spiel kein Faktor. Jetzt, glaube ich, in Ulm schwierig
was,
einfach, ja.
Was eine Schlussphase. Ja. Was hast du denn da für eine Schlussphase erlebt?
Also du bist erstmal 12 vorne, du machst ein ganz gutes Spiel. Bean sieht aus wie ein Monster. Also wirklich, dass er auch so von der Verletzung zurückkommt, Riesenkompliment. Ja. Defensiv dominiert, beim Rebound dominiert, ich glaube, 6 Offensiv-Rebounds geholt, sich abseits des Balles bewegt, gescored, alles. Also wirklich sah aus als einer konstant über das ganze Spiel, einer der besten Spieler, der auf dem Feld ist, und Albers bester. Und dann aber auch von anderen. Ein super Spiel von Tim Schneider. Kein schlechtes Spiel, aber insgesamt eine zweite Halbzeit dann auch von wirklich jungen Spielern sich den Schneid hat abkaufen lassen. Ne? Also gerade einfach dann nicht mehr richtig durch die Plays gekommen, keine offensiv so ein bisschen stagniert und dann durch ein Wunder eigentlich noch in die Verlängerung gerettet. Das habe ich noch nie gesehen.
Was für eine Sequenz. End one Dunk von Schneider, verwirft den Freiwurf und Thomas Dreier trifft dann den nach Offensiv rüber.
5 hinten zu sein und es ist der letzte Angriff. Und das Spiel ist vorbei. Monsterstimmung in Ulm. Spiel ist vorbei. Also, du bist 5 hinten. Da denkst du an nichts. Aber es ist eben der End one Dunk und ich hab mich fast gewundert. Ich saß da und hab so gedacht, hab ich das schon mal gesehen? Oder hab ich schon mal auch gesehen, dass du vielleicht dafür gehst, dass du, wenn du so doll hinten bist, dass dieser End-One, dass das so ein entscheidender Punkt ist, dass du irgendwo noch reinspringst, weil du dann eben die Chance hast, diesen Freiwurf dann daneben zu werfen. Natürlich gepennt von Ulm, dass du es abgibst, theoretisch hinter, da weißt du natürlich, hinterher weißt du, du hättest alles machen können, du kannst sofort faulen, du kannst von mir aus beim Dreier faulen, dann gibt's halt 3 Freiwürfe. Aber das war ein Schocker, ja. Dann, wie gesagt, das funktioniert, die machen 5 Punkte Angriff, und es gibt die Verlängerung und dann aber auch dominiert worden von Ulm in der Verlängerung und da nochmal Kompliment an so viele Spieler. Ja. Du fängst natürlich an mit den großen Jungs, der Jessop hat ein Wahnsinnsspiel gemacht, Karim Jallow sieht nach wie vor wieder aus wie jemand, der dringend auf EuroLeague-Niveau spielen muss.
Bitte, ja, bitte. Ja,
es ist der Name, den du einfach, der so ein bisschen untergeht, jetzt irgendwie auch so auf in dieser riesigen Basketball-Generation. Es gibt Jahre, da wäre er auch einer der besseren Nationalspieler gewesen. Wir würden ständig uns den Mund zerreißen. Er ist, glaube ich, die Nummer 1. Wenn es ein Loose Ball gibt, ist er für mich aktuell der König, King of the Hill. Karim Jallow bekommt ihn. Also wenn wir so ein Loose Ball Turnier machen, das würde mir auch wirklich Bock machen, vielleicht beim All-Star Game. 1 gegen 1, die stehen vielleicht so beide so, das ist jetzt gefreestyled. Die stehen so, an so einem, also wir sind im Kreis, im Mittelkreis, links und rechts, und dann sind es nicht nur die beide, sondern es müssen noch mehr Körper rein. Karim Jallow ist noch besser, umso mehr Körper noch dabei sind. Das ist nicht, egal. Also zwei Spieler, die schon so am Boden liegen, und dann wirft man den Ball da rein, und dann sind auch Arme. Karim Jallow hat die rechte Pranke einfach, und er wird sofort sauer, wenn der Ball frei ist. Er hat so eine Intensität, so eine Körpersprache, wie wenn er wütend ist. Monsterspiel von ihm gemacht, dominiert, einfach alles zu seiner rechten Hand, egal, ständig Plays für ihn gelaufen, eine ISO für ihn gelaufen. Er hat immer natürlich diesen rechte Hand aggressiv, dann auch den Spin-Move, aber ansonsten finisht er einfach in der Zone. So ein Monsterspiel von ihm und als kleine Bemerkung auf jeden Fall Tobias Jensen, ein Däne, junger Spieler, ist jetzt schon ein paar Jahre in Ulm.
20 Jahre erst, ne?
Ja, 20 Jahre erst, gestartet, auch da nochmal, ewig gespielt und quasi, wenn du lesen willst, wie du aufs Feld kommst. Wir haben gerade JT gehört, wie er das machen musste, was er machen musste, um für John Patrick aufs Feld zu kommen. Jensen kam also so offensiv super begnadet, Werfer, alles mögliche, ein Skillset, spielt in Ulm 20, 25 Minuten, weil er verteidigt, also herausragend verteidigt hat. Mhm. Und nicht laut, du siehst es nicht, sondern hat Matt Thomas so frustriert, dass er am Ende des Spiels alles vorbei, weil ich ihn einfach einmal umgemetzgert hat. Abseits des Balles, durch diese Blöcke, diese ganzen Plays für die Werfer, die die Berliner laufen müssen, auch weil sie wenig individuelles oder 1-gegen-1 Monster haben, unfassbar gearbeitet, so clever sich durch die Blöcke bewegt, diesen kleinen Bump, also das ist ja so, dass du als Defensivspieler versuchst, den Offensivspieler kurz vor dem Block, also wenn du quasi um so ein, was ich aus einem Stagger-Screen rauskommst, den Offensivspieler so ein bisschen zu pushen, also einmal aus seinem eigenen Rhythmus zu bringen, exzellent gemacht, also fantastisch, da ist schon richtig viel in Ulm, ist schon richtig viel Potenzial und es macht echt Bock, dazu zu gucken.
Ey, die haben jetzt in der Liga gleich viele Siege wie die Bayern. Die beiden Liga-Duelle mit den Bayern, ich habe extra geguckt, stehen beide noch aus. Also da kriegen wir dann nochmal ein Gefühl. Jallo hat auch gesagt, ne, mit diesem Team ist alles möglich. Und die machen das wohlgemerkt ohne Isaiah Roby, der sich im Training leider schwer verletzt hat. Weiter ohne Tommy Kleppeis. Also Hut ab an dieser Stelle. Und da sind wir im kleinen BBL-Block schon drin. Kevin Jebo ist zurück in Chemnitz. Er hat auf sein Herz gehört, hat er gesagt, und direkt mal gegen Göttingen ihn das Spiel gewonnen am Ende mit 20 und 8 und 3 und 4 Dreiern, die er trifft. Ja, das können wir vielleicht an anderer Stelle, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, nochmal irgendwie. War das jetzt so sinnvoll? Hat er da genug Chancen auch in München gekriegt? Ist jetzt alles erstmal wurscht. Zweiter News-Blog-Teil mit BBL ist, dass die Skyliner sich von Dennis Wucherer getrennt haben. Da hat man immer wieder in den letzten Wochen und Monaten schon gehört, auch teilweise durch öffentliche Aussagen, wie es da wohl geknirscht hat zwischen ihm und Gunnar Wöbke, ne?
Ja. Ja, also, gut, wir hören jetzt auch so langsam von allen, wie du schon sagst, öffentlich hat man es ja so ein bisschen mal kommen sehen, zumindest vor einem Monat. Jetzt wirkt es eigentlich, als wäre es wieder alles im Griff. Wir freuen uns natürlich, einer der beliebtesten Magenta Experten, die wir so haben. Wir wissen nicht, ob er sofort wieder an Bord kommt oder ob er sich für den.
Das müssen wir vielleicht auch erstmal mit unserem Chef absprechen, solche Dinge, aber okay, hau ruhig raus.
Nein, er ist ja, also gefühlt, wir wissen das ja nicht, gefühlt.
Die Wu
ist doch einer von uns, oder nicht?
Ja, sicher.
Ah, ja, in der Vergangenheit. Wir hoffen natürlich, dass wir ihn bald wieder begrüßen dürfen.
Ja, ich hab
mit einer selbstsicheren Art.
Die Menschen, und das ist ja auch das Schöne daran, wenn sich Menschen auch an Experten reiben, das ist für einen Übertragenden, auch für einen Kommentator, es ist einfach ein Geschenk, muss man sagen. So, ne? Du hast klare Meinungen zu Dingen, die gefallen auch nicht immer allen, aber du kannst das immer noch so ein bisschen weglächeln. Vielleicht fehlt die Wu hier manchmal so ein bisschen die diplomatische Ader, die du dann so hast. Aber ich fand das immer, also ich wette da sehr wenig.
Ja, aber auch da nochmal, geil, also gerade die Aufstiegssaison natürlich wirklich gut. Dieses Jahr mit unter, glaube ich, schwierigen Voraussetzungen, mit einer Sperre, ich glaube, für den Kapitän, ich stecke jetzt nicht so krass in der Skyliner-Saison, aber glaube ich, keine einfache Geschichte. Aber insgesamt gerade wieder dieses Aufstiegsjahr war echt eine super gecoachte Saison.
Zwei Wohlfühlgeschichten noch zum Abschluss. Dieser Podcast, liebe Freunde, liebt David Krämer. Mhm. Er rasiert weiter mit Teneriffa. Sie haben wieder Barca geschlagen, wie schon im Pokal. Er macht 20 Punkte. Ich habe mir alle angeguckt. Dicke Würfe, Transition Dunks, ein brutaler Block. Laut Mundo Deportivo hat er sich mittlerweile für Real Madrid entschieden.
Laut Juni ist es durch, das Ding. Komm, Real Madrid.
So, come on! Das ist doch. Und übrigens, also, ne, die Stats von ihm, das ist alles so geil. Und wir freuen uns darauf, ihn im Real-Trikot zu sehen und vielleicht so ein bisschen die JC Carroll-Rolle einzunehmen. Und sind wir ehrlich, also, du hast ihn so hautnah ständig erlebt. Er hat den Killer in sich, dass er dort. Er spielt jetzt bei Teneriffa auch nur 20 Minuten, aber in den 20 Minuten ist er super produktiv.
Ja, er hat einfach ein Skillset, was wirklich auch einfach, was es nicht oft gibt. Also es gibt nicht viele Spieler, die mit so einem Speed über Blöcke rasen können und dann mit so viel Kontrolle ihre Würfe loswerden. Dieses Jahr trifft er ihn. Letztes Jahr hat er nicht schlecht gespielt in der ACB, obwohl er kein Scheunentor getroffen hat, gerade die Saison, ersten drei Monate in der Saison. Und da war eigentlich nur die Frage, okay, er hat trotzdem Minuten gespielt, trotzdem Vertrauen des Trainers, trotzdem Plays bekommen. Da war eigentlich klar, okay, wenn er wieder zu seinem normalen Wurf zurückfindet, dann wird er auch in der ACB zünden. Trotzdem ist es ja ein später Zeitpunkt, nochmal wirklich sich weiterzuentwickeln. Und wie gesagt, dieser Speed gepaart mit auch der Fähigkeit, den Verteidiger zu lesen, sobald es so ein bisschen Kontakt kommt, fällt er, dann gibt es 3 Freiwürfe. Da ist er wahrscheinlich auch, ist er meiner Meinung nach der Beste in Europa, an die Freiwurflinie zu kommen von der Dreierlinie. Ja, also und wann, ich meine nochmal, wann haben wir einen Deutschen, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen Deutschen in einem Real Madrid-Trikot gesehen?
Ich könnte mich jetzt auch ehrlicherweise nicht daran erinnern und ich liebe alles daran, an der Vorstellung.
Das
weil man es ihm einfach so
come
gönnt
on, das
und
ist einfach
es ist,
ja, dieses königliche Emblem, dieses weiße Trikot, ja. Das ist schon herausragend.
Ich liebe alles daran. Ich liebe übrigens auch alles an dieser Teneriffa-Mannschaft. Da läuft der 42-jährige Marcelino Huertas ein Pick and Rolls mit Schermadini, der ist mittlerweile auch 35. Und einmal spielt er ihm, löffelt er ihm das Ding hinterm Rücken hin. Diese Pick-and-Rolls sind so perfekt getimt, dass Schermadini, ich glaube, 3 heftige Dunks da rauspackt. Alter. Also
Huertas spielt die beste Saison seit 6-7 Jahren.
Der ist 42 und macht gegen Barcelona 19 und 15. Wir haben letzte Woche über LeBron James gesprochen. Marcelino Huertas hat keinerlei Athletik überhaupt noch irgendwo ein Fitzelchen in seinem Spiel drin. Und weil er einfach so clever ist und weil er so gut ist, macht er 19 und 15 mit 42.
Er spielt gerade so mit den besten Basketball in seinem 18. Frühling.
Das ist doch nicht wahr, Mann. Und die zweite Wohlfühlgeschichte ist, wir haben ja letzte Woche euch berichtet, dass ihr konntet ihr sehen bei uns auf dem YouTube-Kanal, die Women's Eurobasket ist ausgelost. Die Gruppe für die deutschen Basketballerinnen besteht aus Spanien, Schweden und Großbritannien. Alles, was ich so gehört habe, mit wem ich so gesprochen habe, da war der Tenor, hätte deutlich schlimmer kommen können, wenn statt den Spanierinnen man die Belgierinnen um Emma Mesemann bekommen hätte. Und es gibt eine gute Nachricht, die mir zugespielt wurde. Es gibt so gut wie keine Tickets mehr für die Hamburger Spiele der Basketballerinnen. Der Boom ist real. Wer noch sie sehen möchte, die Sabalis und Fiebigs und Gülichs und wie sie alle heißen. Guckt mal, ob er noch irgendwo was bekommt. Aber Hamburg hat Bock auf die DBB-Frauen. Wir sowieso auch. Wird alles live zu sehen sein bei Magenta Sport. Also Krämer, Wohlfühl-Story Nummer 1. Die Basketballerinnen kriegen den Hype, den sie verdient haben. Wohlfühl-Story Nummer 2.
Ja, apropos, wenn du schon bei Tickets bist, dann natürlich ist völlig richtig, dass du die Frauen erwünschst, aber auch Mannheim-Spiel, also der DBB, die Herren spielen in Mannheim am 10. August gegen Luka Doncic und die Slowenen. Auch da schon, glaube ich, 11.000 Tickets schon weg. Ich weiß nicht, ob man da noch, was die Kapazität ist, ob es wirklich auch nur 11.000 verkauft wird.
Mach mal das Dach da noch auf. Wir brauchen noch ein paar Plätze.
Also da müsst ihr jetzt schon in den zwielichtigen Seiten der Reselling-Sphären euch bewegen, wenn ihr den DBB sehen wollt dieses Jahr.
Leute, deutscher Basketball, der kann was. Das war's für diese Woche. Gönni ab auf die Piste mit dir, bevor Leonie weiter sauer ist. Und ich verabschiede mich in den Urlaub. Die nächsten beiden Wochen du mit Basti. Attacke.
Hatte, so soll es sein.
Achso, das ist der Unterschied zwischen uns beiden, ne? Du podcastest im Urlaub und opferst dich fürs Team und der Zander sagt einfach, ich bin 2 Wochen raus.
Nächstes Jahr, nächste Woche muss ich auch wieder. Nächste Woche muss ich wieder dieses komische Ding mitnehmen. Die nächste Woche nur aus New York machen wir mal richtig was. Großstadt.
Oh! Guck mal.
Na gut. Okay, alles klar.
Ciao. Ciao.